Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Warum bleiben manche politischen Botschaften so hartnäckig im Kopf wie ein Ohrwurm? Was macht Instagram eigentlich mit uns? Und mal ganz ehrlich, wenn jemand sagt, er erzählt nur eine Geschichte, sollten wir dann genauer hinhören oder lieber direkt weglaufen? Ich bin Dr. Inka Engel und heute spreche ich mit Professor Dr. Stefan Meyer über Storytelling, populistische Kommunikation und die Verantwortung von Bildung in einer polarisierten Welt. Herzlich willkommen zu Weiterdenken. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Stefan, du bist Professor für Medienwissenschaft mit den Schwerpunkten populäre Medienkultur, digitales Storytelling, Mediensemiotik. Allererste Frage, bevor wir eigentlich schon richtig einsteigen. Was zum Teufel ist Mediensemiotik?
Ja, also Mediensemiotik ist im Endeffekt die Beschäftigung mit Zeichen, die über Medien vermittelt werden. Und das sind ja, je nach Medium, können das ja ganz unterschiedliche Zeichen sein. Also der Klassiker, die Emojis, sind nur in der entsprechenden WhatsApp oder Social-Media-Kommunikation zu denken. Jetzt wahrscheinlich weniger in E-Mails, die man an Dozierende schreibt.
Hoffentlich.
Kommt allerdings auch vor, ja. Und also die Semiotik generell ist erstmal so eine die Lehre von den Zeichen. Und jetzt Mediensemiotik ist genau das, was die Zeichen jetzt praktisch spezifisch in den unterschiedlichen Medien ausmacht.
Okay, ich gestehe, da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen. Da sind mir jetzt gerade 1000 Fragen gekommen, die ich noch stellen wollen würde. Ich würde gerne aber mit dir starten mit 3 Entweder-Oder-Fragen, so ein bisschen zum Kennenlernen. Und zwar ganz spontan. Buch oder Bewegtbild?
Ja, noch lieber das statische Bild im Comic.
Okay.
Aber ja, das Buch ist immer noch meine Leidenschaft. Aber eben der Film war es auch immer. Allerdings geht der Film, wie wir eigentlich alle wissen, in düstere Zeiten. Allerdings erfindet er sich auch immer wieder neu. Und das ist dann wieder spannend.
Okay, also wir halten fest, Buch, aber ein Bild im Buch sozusagen. Mhm. Instagram oder wissenschaftlicher Artikel?
Ja, da würde ich wirklich beides nennen, denn beides ist für die Wissenschaftskommunikation geeignet.
Und dann als letztes noch, Klassenzimmer oder Zoom?
Das Klassenzimmer oder der Seminarraum bleibt für mich weiterhin natürlich so der Ort für die intensivsten Lehr- und Lernerfahrungen. Aber so in der heutigen mobilen und auch dezentralen Zeit müssen wir uns durchaus natürlich auch etwas flexibler zeigen. Und hybride Formen beziehungsweise Online-Formen sind ganz verstärkt durch Corona, aber natürlich auch generell natürlich erheblich besser und auch kompetenter mittlerweile in der Lehre eingesetzt.
Also ich gestehe, du sagtest gerade schon Seminarraum. Natürlich hier an der Universität haben wir Seminarräume. Ich habe das Wort Klassenzimmer ganz bewusst gewählt, weil ich ja weiß und ich darf quasi ja das natürlich auch verraten, hoffe ich doch. Du hast auch ein zweites Staatsexamen für Lehramt fürs Gymnasium. Wie bist du hier zu uns gekommen, an die Universität? Und du hast etwas ganz Lustiges in deiner Benennung sozusagen. Du bist ein sogenannter APL-Professor, ein außerplanmäßiger Professor an der Universität hier in Koblenz. Was bedeutet das?
Ja, okay, erstmal zur letzten Frage. Also es ist so der Professor zweiter Klasse.
Zweiter Klasse?
Nee, also ohne Scherz. Man ist genauso qualifiziert wie ein Professor, also kann alle Prüfungen abnehmen, auch Dissertationen betreuen. Allerdings ist man halt einer ordentlichen Professur zugeordnet und das ist in meinem Fall ja die Medienwissenschaft.
Okay. Und wie bist du jetzt nach Koblenz gekommen?
Das war tatsächlich über den Inhaber der Professur der Medienwissenschaft, Michael Klemm. Und zwar kennen wir uns allerdings schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen als wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Chemnitz gearbeitet, er in der Germanistik, ich in der Medienwissenschaft. Und da war dann einfach so die Situation, die Stelle frei. Und ich hatte tatsächlich auch gerade beruflich eine Umstrukturierung, eine weitere. Und da passte das ganz gut. Um auf die erste Frage eben zu antworten, ich habe eben nicht nur Lehrer, sondern halt auch ausgebildeter Journalist, also praktisch diese drei Standbeine, und darum bin ich tatsächlich auch immer so zwischen diesen drei Berufen eigentlich so gesurft. Also ich habe 2 bis 3 Jahre in der Schule gearbeitet, ich habe Volontariat halt als Online-Journalist gemacht und dann halt eben als Online-Journalist beziehungsweise in Agenturen gearbeitet in Köln. Und dann bin ich allerdings wieder in die Wissenschaft gegangen, weil mir dann doch das Journalistische zwar Spaß gemacht hat, aber ich wollte dann doch noch ein bisschen tiefer reingucken in die Materie.
Aber das stelle ich mir ja sehr interessant für die Studierenden vor. Also wenn man so aus der Perspektive der Studenten schaut, dann ist es ja manchmal so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, okay, die Professoren, die sind so tief in ihrer Materie drin, da kommt man irgendwie manchmal gar nicht mit. Jetzt hast du das Journalistische, du hast ja auch das Pädagogische und Didaktische durch das Lehramt. Was ist denn gerade so, ich sag mal, der Klassiker an Seminar oder so? Was hast du aktuell quasi auf dem in Anführungsstrichen Curriculumplan?
Also das spiegelt sich tatsächlich. Also das ist ja das Tolle eigentlich an Uni und an Lehre und an Forschung, dass man so seinen Interessen nachgeht. Und so hatte ich eigentlich immer so die Verbindung zwischen Praxis und Theorie in den Seminaren, aber auch in meiner Forschung immer drin. Ich habe so in meiner Habilitation, da bin ich noch stärker in die Designforschung gegangen. Das hat tatsächlich auch wieder was mit meiner Ausbildung zu tun gehabt, weil ich praktisch das Volontariat, das war so um die 2000er Jahre, da musste man noch alles können, da musste man halt journalistisch arbeiten, genauso auch designerisch arbeiten. Also das war so eine Kombination, und darum habe ich eigentlich für die Forschung tatsächlich zwar das Textliche auch immer noch, aber primär so die visuelle Kommunikation. Und da sind wir dann bei der Semiotik, ne?
Du hast, glaube ich, unter anderem geforscht dann zu visuellem Design der neuen Rechten.
Unter anderem auch, ja.
Kannst du uns da einen ganz kleinen Überblick mal geben, um was es da ging, beziehungsweise auf was man vielleicht auch achten kann?
Also das ist ja ein unglaublich weites und großes Feld. Und wenn man der rechtspopulistischen Agitation tatsächlich diese über die Zeit sich anschaut, dann waren die Rechten immer absolut innovativ, was Mediennutzung angeht. Die waren immer mit die Ersten, die alle Möglichkeiten der digitalen Medien genutzt haben für die Agitation, für die Rekrutierung ihrer Gruppierung. Und ich habe angefangen, in dem Bereich zu gucken, eben das war dann halt das Semiotische, wo es erstmal so darum ging, was für Zeichenwelten haben so rechte, auch rechtsextreme Gruppierungen für sich vereinnahmt, weil ja immer da das Problem war für die Rechten, dass es natürlich verfassungswidrige Zeichen gibt, die sie benutzt haben, und dass sie dann praktisch immer Codes genutzt haben, um dann halt eben diese Verbote zu umgehen, aber trotzdem über bestimmte Codes sich dann zu verständigen und auch entsprechend auch klar zu machen, wir sind praktisch in dieser einen Gruppe, in dieser einen Weltanschauung vereint. Also der Klassiker ist ja die 88, die ja dann das alphabetisch praktisch auf das H, also Heil Hitler, anspielte. Aber mittlerweile, und das hat sich immer mehr gezeigt in der rechten Agitation, ist nicht mehr so eine Separierung, so eine Eigenständigkeit, sondern eigentlich immer mehr das Codesystem so von anderen Gruppierungen auch mit übernommen. Und praktisch, das ging ja so weit, dass man sich dann halt auch die Zeichenwelt der Antifa mit übernommen hat, dann natürlich für seine nationalistischen und populistisch rassistischen Agitation natürlich umdefiniert hat. Also so eine Art rechte Kommunikationsguerilla dann angefangen hat.
Gibt es denn da auch Emojis, auf die man achten kann, wo man sagt, die sind da klar zuzuordnen?
Also ja, es gibt natürlich immer so ein paar Indexe, also das das, was wahrscheinlich viele kennen, dass oft das blaue Herz so in die AfD-Ecke kommt. Allerdings reicht es nie, und das sollte man auch tatsächlich immer im Kopf haben, reicht es nie, ein Zeichen bedeutet genau das, sondern es kommt immer auf den pragmatischen Zusammenhang an, auf die Kontexte, auf die Anspielungen. Und dann kann es auch immer, weil es ja auch ein spielerischer Umgang ist mit Zeichen, auch immer praktisch etwas implizit gemeint werden, was sich dann erst durch den Kontext erschließt. Aber ist man in solchen Communities, und Communities haben ja dann auch so eine eigene Codesprache, ja, da wird das dann durchaus auch entsprechend verstanden, wie es gemeint.
Also es ist tatsächlich, ne, du sagtest Codesprache, es ist irgendwie so wie so eine Art Code oder Fremdsprache, die man irgendwie erlernen muss, wenn man dann verstehen will, um was es geht. Aber klar, ne, du sagst, dass es sind die internen Communities, die das natürlich ganz automatisiert wahrscheinlich dann auch verstehen, was wir vielleicht noch nicht mal wahrnehmen können, je nachdem.
Allerdings muss man sagen, das ist jetzt nicht spezifisch was Rechtes, weil es ja eigentlich alle in ihren Sprachgemeinschaften eigentlich pflegen, so ein eigenes Codesystem. Ich mache in diesem Semester gerade mit den Zweitsemestern so ein Seminar, ist tatsächlich über Emojis. Und da zeigt sich für mich, dass auch in der Generation, also die jetzt ja nun gerade eigentlich ihre Schulzeit hinter sich haben, nochmal auch die Emojis so anders oder so inflationell nochmal neu gebraucht werden, was für mich auch neu ist. Also so darum, das ist ja auch das Tolle an meinem Fach, dass ich eigentlich nie so der Lehrende immer bin, sondern ich bin immer Lehrender und Lernender zusammen, und so vermittle ich das eigentlich auch immer in den Seminaren, und das macht halt eben auch deswegen Spaß. Also auch gerade wenn man sich mit Populärkultur, mit Popkultur beschäftigt, kann man gar nicht alles wissen. Soll man auch gar nicht, also weil Pop und Populärkultur eigentlich immer Interaktion ist. Ne?
Also ich habe tatsächlich versucht, mal zu googeln, ob es denn so eine Art Übersetzer gibt für alle Emojis. Ja, also es fängt ja an bei der Farbe des Herzens oder das Smiley, und jetzt werden ja auch immer wieder neue, für mich gefühlt irgendwelche Gesichter erfunden, die für mich auch noch ein lachendes Gesicht zusätzlich sind, aber anscheinend bedeuten ja ganz andere Sachen. Also ich muss gestehen, ich glaube, ich verwende die oftmals einfach nach meinem Gefühl, was ich denke, was sie bedeuten, was sie für mich bedeuten. Das kommt dann aber auch zu so Missverständnissen wie, hä, warum schickst du mir das weinende Smiley? Und ich denke, hä, nee, das lacht doch einfach nur total lustig. Aber es gibt ja keinen, oder gibt es tatsächlich etwas, dass man sagt, übergeordnet bedeutet ein Emoji das und das in dieser Zeit?
Nee. Das ist tatsächlich kaum so festzuschreiben. Also das Lustige ist ja, dass die Emojis einerseits natürlich ja auch angemeldet werden beim Konsortium, also dass sie halt durchaus einen offiziellen Sprach- oder zum Kommunikationszeichen bekommen. Dann werden sie ja auch in diese verschiedenen Bibliotheken aufgenommen, wie wir es ja kennen. Also die werden ja dann auch vorgeschlagen als Grafiken. Allerdings, wie sie dann tatsächlich genutzt und interpretiert werden, ist sowas von Kommunikationspraxis abhängig und unterschiedlich. Also gerade in diesem Seminar kann es schon sein, dass überhaupt, wenn man zu sehr Gesichts-Emojis genommen hat und weniger andere Bild-Emojis, dass das schon als unfreundlich oder als grantig empfunden wird, weil eine generationsspezifische beziehungsweise auch gruppenspezifische Handhabung so dermaßen dann nochmal eigene Konvention entwickelt hat, dass man das gar nicht eigentlich sagen kann, dass wir jetzt mal ein Lexikon über Emojis schreiben. Ne? Also man kann höchstens eine so Liste von Beschreibungen, also das halt tatsächlich, und da geht's ja schon los, sieht man da ein lachendes Gesicht oder sieht man da eher ein neutrales Gesicht? Und wenn jemand erheblich sehr expressive Emojis benutzt, also richtig laut gröhlende und halt auch sehr laut lachende Emojis, dann ist allein schon ein Smiley kann schon fast als Unfreundlichkeit empfunden werden. Also so kann das variieren. Ne? Das ist
also gar nicht so einfach, ne, sich da zurechtzufinden.
Ja, das ist Wissenschaft wert.
Ich meine, ich versuche tatsächlich, ich muss gestehen, ich bin ein Newbie, was das angeht. Ich bin seit September erst auf Instagram und weiß auch nicht genau, was mich dazu geführt hat, mich hinreißen zu lassen, mir einen Account zu erstellen. aber ich versuche ab und zu ein paar Dinge zu posten und schwanke so zwischen, das ist dir eigentlich wichtig, dass du das jetzt sagst. Das geht bei mir natürlich vor allem eher um, ich sag mal, berufliche Dinge, ne? Engagement, ja, für eine starke Demokratie, so im weitesten. Ich weiß, damit kriege ich ja keine Follower. Ab und zu poste ich dann vielleicht auch mal ein Bild von irgendwas, was ich gerade gegessen habe oder so. Und dann kriege ich lustige Emojis unten reingezeigt. Und ich denke mir so, okay, was zum Teufel will der Mensch dir gerade damit sagen? Aber auch dazu hast du ein Stück weit geforscht, ne? Also ich bin kein Influencer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sein möchte. Wäre mal cool herauszufinden. Aber du hast in einer Arbeit Influencer als die Prototypen digitaler Identität Entwürfe beschrieben und bezeichnet. Was bedeutet das und was fasziniert dich daran, darüber eigentlich zu forschen?
Ja, also InfluencerInnen sind für mich so das ja wirklich Paradebeispiel der digitalen Kultur. Sie machen tatsächlich mittlerweile natürlich, wenn sie dann eine hohe Followerzahl erreicht haben, professionelle Form der Inszenierung von Authentizität. Und dass man professionell Authentizität inszenieren kann, ist ja im Endeffekt schon so eine Widersprüchlichkeit in sich. Das kann nur faszinieren. Und einerseits, das ist dann halt auch bei Studierenden sehr, sehr interessant zu beobachten. Einerseits wissen ja, gerade wenn es dann auch noch medienwissenschaftlich interessierte Studierende sind, wissen sie ja um die Inszenierung, um die Inszeniertheit jeder Form von Influencering. Aber dennoch wird darüber gesprochen, als ob man tatsächlich diese Person kennen würde.
Ja.
Also das ist so eine parasoziale Beziehung, die nochmal ganz anders ist, als es früher oder immer noch mit Popstars, ne, die auf dem Sockel sind, unerreichbar. Dennoch baut man eine so parasoziale Beziehung dazu auf. Man ist interessiert an deren Leben. Und jetzt ist praktisch mit diesen Medienfiguren das vermeintliche Leben auch Teil der Kommunikation, ne?
Ja.
Und dann ist natürlich das auch wieder eine Generationsfrage, dass wenn es noch weiter runtergeht, also praktisch im Teenageralter, wo man ja sowieso auf der Suche ist und nach Identität, nach Haltung, da sind diese sehr starken und auch haltungsorientierten und nicht nur konsumorientiert, aber das ist natürlich erstmal das, was dominant ist. Da ist dann durchaus schon sowas, weil es so scheinbar nahbar ist, sowas wie eine Art von Instanz, an der man sich dann auch orientieren kann. Ne? Also es wird ja auch so mit verknüpft mit so einem Versprechen. Mach das so, wie ich das tue, dann
bist du auch so toll.
Dann bist du schön, dann bist du fit, dann bist du gemocht, dann bist du aber auch mental healthy. Mhm.
Ja, klar, ne? Das natürlich auch immer.
Also man führt dann irgendwie ein richtiges, also normativ tatsächlich so gedachtes, richtiges Leben.
Jetzt könnte man ja sagen, ich meine, diese Menschen stellen sich ja schon so ein bisschen da, als wären sie quasi Freund oder Freundin von einem. Es gibt ja vielleicht auch sogar positive Beispiele. Du sagst, das ist, beeinflusst stark die Identität oder das Selbst, natürlich auch gerade von Menschen, die noch im Heranwachsen sind. Siehst du das nur als Gefahr oder auch durchaus als Vorteil?
Ja, also ich sehe das überhaupt nicht als Gefahr. Denn es war erstens mal schon immer so, dass sich Jugendliche, aber auch wir Erwachsene uns irgendwie Vorbilder zurechtlegen, um eine gewisse Art von Orientierung zu haben in dem eigenen Verhalten. Es wird dann eine Gefahr, wenn es sehr, sehr eingleisig wird, wenn Diversität nicht möglich ist. Also wenn praktisch die Entwürfe sehr, sehr eng sind, dann kann es vielleicht so etwas wie eine Eingleisigkeit kommen. Allerdings muss man auch mal sagen, und das ist bei der Medienwissenschaft schon lange, lange, lange natürlich Konsens, dass jeder, egal wie alt ist, jeder Mensch mit den Medieninhalten natürlich eigene Geschichten macht. Also man eignet sich sehr, sehr aktiv Medien und Inhalte an und man grenzt sich auch davon ab. Also man kann sich durchaus in einer Pia auf dem Schulhof sehr, sehr engagiert abgrenzen von bestimmter Art von InfluencerInnen. Ne?
Jetzt wird ja trotzdem immer wieder davon gesprochen, es ist vielleicht einfacher, sich von einer Peer abzugrenzen auf dem Schulhof von einer Gruppe, als jetzt, sagen wir mal, bei TikTok, das ja einen bestimmten Algorithmus dahinter hat. Was bedarf es, beziehungsweise wie kann man dieser vielleicht notwendigen Medienkompetenz denn auf die Sprünge helfen, gerade wenn wir an den Bildungsbereich denken?
Also das ist natürlich ein Riesenthema. Erstmal zu dem ersten. Wir können es nicht zurückdrehen, aber das ist tatsächlich so, dass man natürlich durch diese Monopolstellung der großen Plattform, also TikTok, auch eben Meta, also mit Instagram und Facebook, dass diese Algorithmen, die natürlich Geschäftsmodellen unterstellt sind und auch entsprechend arbeiten, dass durch diese Monopolstellung dieser Algorithmen tatsächlich eine ganz schwierige Art von Filterung darstellen. Und das tatsächlich auch noch für Konzerne, für Medienkonzerne, die nicht in Deutschland aufgestellt sind und damit auch der deutschen Gesetzgebung oder der europäischen unterstellen, wobei das wir jetzt ja den Digital Act durchaus ja die ersten Versuche sind, aber es ist ein Riesenproblem. Der Algorithmus ist eine Blackbox und der funktioniert. Und das bedeutet tatsächlich, wie du sagst, dass man unglaublich viel eben auch Medienkompetenz in die Schulen, aber auch als Eltern sich aneignen muss, zumindest seine Kinder oder seine SchülerInnen sie begleitet, ne? Mit ihnen redet, was sie tun. Verbieten, ich war noch nie ein Befürworter von irgendwelchen Verboten, allerdings muss man tatsächlich sagen, also was so eine Altersgrenze natürlich für Social Media angeht, so ist das tatsächlich sinnvoll. Also es ist ja bei 12, was wird da überlegt, auch bis über 16 hoch. Allerdings ist immer so eine Verbotspolitik dem Glauben geschuldet, dass es dann auch nicht mehr gemacht wird. Aber das ist natürlich, dann wird es auch keine Drogen geben. Also es ist diese Art von Bewahrpädagogik hat immer seine Probleme.
Aber könnte man nicht vielleicht eher statt so einer Altersgrenze darüber nachdenken, wie man Social Media positiv auch für so ein Alter
absolut
nutzen kann?
Ja, also ich bin auch total der Meinung, dass Schulen auf jeden Fall, auch wenn es wieder natürlich kommerzielle Anbieter sind, aber dass Schulen sich durchaus, da ja mit Microsoft auch permanent gearbeitet wird, was PowerPoint angeht, dass man sich auch mit Instagram-Formaten in Präsentationen von Inhalten, und dann sind wir jetzt ein bisschen zum Storytelling tatsächlich gehend, dass man sich mit diesen Formaten, in denen ja die Schüler und Schülerinnen, aber auch die Studierenden ja drin sind, dass man die praktisch dann auch nicht nur für die private Kommunikation, sondern sie durchaus auch für inhaltliche, für schulische Inhalte, aber auch für Studierende, für wissenschaftliche Inhalte mitnutzt. Das erfordert dann natürlich nochmal eine ganz andere Kompetenz, nämlich medienadäquat diese komplexeren Inhalte entsprechend umzusetzen. Aber diese Art von Kompetenz, würde ich sagen, ist auf jeden Fall notwendig, denn, und das wäre dann das andere davon, wir sind tatsächlich mehr oder weniger am Ende der Buchkultur angelangt. Weil,
tragisch, oh mein Gott.
Ja, weil...
Guckt mir direkt so eine Träne ins Auge.
aber wenn wir das nicht tatsächlich so nennen, dann würden wir ja uns auch eigentlich die notwendigen Handlungen, die damit verbunden sind, eigentlich auch weiter aufschieben. Und Wissenschaft ist dadurch unglaublich herausgefordert, denn Wissenschaft ist ein Kind der Buchkultur.
Ja.
Aufklärung funktioniert mit den Methoden des Rationalismus funktioniert natürlich auch ganz eng mit diesem sehr langsamen und sehr breit entfalteten Medium Buch. Und Wenn wir aber jetzt die Generation, die mittlerweile nicht nur Digital Natives sind, sondern auch Mobile Natives, also ja. So ein Laptop ist mittlerweile ja auch ein altes Medium. Ja. Also das aktuelle Medium sind mobile Medien. Mhm. Also wenn, und auf diesen Medien kann man nun mal keine Buchexegesen so betreiben, wie es nun mal ein Buch kann. Wenn wir dem nicht Rechnung tragen, auch in der Wissenschaft und in der Vermittlung von Wissenschaft, dann wird man tatsächlich diese Generation auch auf eine Art verlieren oder zumindest nicht etwas Adäquates anbieten können.
Aber was wird dann aus der guten alten Bibliothek?
Die immer noch ihren Reiz, ich denke mal, weiterhin behalten wird, aber natürlich, wie es immer in der Mediengeschichte ist, eine andere Funktion hat, als es in einer literarisierten Kultur der Fall war.
Du sagtest gerade in der Geschichte der Medienwissenschaft, was war denn vor dem Buch?
Naja, also das Buch ist ja nun auch noch nicht so lang, also die Schriftlichkeit in der Antike erfunden. Da gab es ja nun mal auch sehr scharfe Medienkritiker. Also Platon hat ja die Schriftlichkeit auch verflucht und hat dem Ganzen zugeschrieben, wenn das weitergeht und wir unsere ganzen Gedanken aufschreiben, ja, dann verlieren wir doch unser Erinnerungsvermögen. Also so stark ist dieser Diskurs ja auch in der Antike schon geführt worden. Und mit den gleichen Argumenten zum Teil wie heute über die digitale Demenz oder sowas gesprochen wird. Aber eigentlich ist die Erfahrung tatsächlich immer, dass es eine andere Funktion, eine andere Bedeutung bekommt. Das Paradebeispiel ist die Vinylschallplatte. Die ist absolut unfunktional für uns mittlerweile als mobile durch die Welt laufenden Leuten. Dennoch bleibt sie weiterhin und immer in der DJ-Kultur und auch der heimische Plattenschrank wird immer noch sowas wie ein Schatz gehütet.
Also auch wieder im Trend, habe ich mir sagen lassen.
Ja, absolut. aber genau mit dieser Hochwertigkeit, ne, die dann damit mit diesem Vinyl dann auch verbunden ist. Und genauso wird es dem Buch auch gehen. Ne? Also dass im Endeffekt dieses Buch nicht mehr als reines Gebrauchsinstrument fungiert, sondern tatsächlich auch eine Aufwertung erfährt. Ich habe noch mein Buch, mein Bücherregal und da zeige ich nochmal die Dinge, die mir wirklich ganz wichtig waren. Aber mit der alltäglichen Kommunikation und auch mit der alltäglichen Wissenschaftskommunikation hat dann dieses Buch weniger zu tun.
Also wir haben so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung von Mediengeschichte, aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, war es ja mehr so das gesprochene, weitergegebene Wort, dann wurde es verschriftlich, da hat man sich schon Gedanken gemacht, dass man dann halt eben sein Gedächtnis, seine Erinnerung verliert. Jetzt sprechen wir wieder darüber, weil halt eben alles digitalisiert wird oder ja, es gibt ja jetzt schon KIs, die uns alles beantworten können, gefühlt, was wir fragen. Ist denn da eine Kontinuität? Also ist es beispielsweise immer dieses Geschichtenerzählen, was trotzdem bleibt? Ist es das Storytelling?
Ich würde sogar so sagen, irgendwie ist das Storytelling wieder mit den digitalen Medien im Revival, weil Storytelling war eigentlich, beziehungsweise ist ältere Form der Wissensvermittlung als in der Aufklärung entstandener formaler Rationalismus, also das formale Argument. Ist in der Philosophie entwickelt, also auch in der Antike und das, was dann halt darauf aufbauend, was dann die moderne Wissenschaft, eben Aufklärung und dann halt auch die moderne Wissenschaft halt verursacht hat, ist eigentlich von der Phase weniger lang als das Geschichten am Lagerfeuer erzählen und auch die damit verbundene Wissensvermittlung. Also wenn wir den Höhlenmalereien glauben wollen, dann wurde praktisch tatsächlich über Bilder und dann halt eben über Geschichten, Erfahrungen ausgetauscht. Und im Endeffekt ist dieses digitale Storytelling eigentlich so ein bisschen ein Revival mit neuen Medien dieser Form von Wissensvermittlung. Und das ist, finde ich, auch nachvollziehbar, weil in dem Schlepptau der digitalen Medien ist natürlich ein unglaublicher Informationsoverload geworden. Wir wissen nicht weniger durch die digitalen Medien, sondern fast, kann man sagen, leider mehr, weil es eben weniger Filter gibt, weil Wissen halt eben zirkuliert, viel, viel breiter noch zirkuliert, als es vorher der Fall war. Und Und damit halt auch unsere Aufmerksamkeitsmöglichkeit, auch bestimmte Dinge dann auch zu finden und halt für uns dann auch zu verarbeiten, erheblich schwieriger geworden ist. Und da finde ich, ist Storytelling, da kommt dann auch ein bisschen der Journalist in mir durch, ja, also das Geschichtenerzählen über Wissen, über Inhalte, dann vielleicht auch das, was noch ein bisschen mehr catcht und dann halt auch durchaus in diesem Aufmerksamkeitsbereich auch strategisch nochmal einen anderen Impuls gibt, um halt sich auch mit solchen Wissensbeständen dann halt auch beschäftigen zu können. Storytelling heißt ja nicht Lügen. Ja?
Jetzt sind wir einmal ein Stück weit einfach im Schnelldurchlauf durch die Mediengeschichte gestolpert oder vielleicht auch geflogen und du nanntest es gerade Storytelling. Vielleicht kannst du uns so als abschließende Frage eine kleine Geschichte erzählen, ganz utopisch gedacht, die Medienwelt und auch im Zusammenhang die Universität jetzt hier in Koblenz. Wo siehst du die in Zukunft? Wo würdest du sie gerne sehen?
Also eine Utopie ist eher so eine, genau, so eine positive Projektion in die Zukunft. So eine Geschichte, das ist vielleicht nochmal das, was ich davon dann trennen würde. Geschichte hat so eine gewisse Linearität und so einen Protagonisten, mhm, auch meist im Zentrum. Aber was ich mir für die Zukunft in der Universität vorstellen könnte, ob ich sie mir wünsche oder nicht, weiß ich nicht. Aber es muss sein, du hast es schon angesprochen, KI, künstliche Intelligenz muss ein fester Bestandteil von allen Seminaren werden. Mich stört diese Heimlichkeit, mit der KI mittlerweile in den Seminaren nebenbei so läuft. Ja. Lehrende nutzen sie, wenn sie halt interessiert sind, mhm, für Entwürfe ihrer Seminare. Vielleicht auch, obwohl das urheberrechtlich problematisch ist, auch für Zusammenfassungen. Studierende nutzen sie heimlich, weil sie ja wissen, dass das Texte sind, die da entstanden sind, die nicht primär von ihnen sind.
Ja.
Aus dieser Heimlichkeit muss das raus. Also wir müssen praktisch künstliche Intelligenz, wie es eben auch tatsächlich ist, als Bestandteil für Lehre ganz konstitutiv für jedes für jede Lehrveranstaltung mit drin haben und es muss in jedem Seminar darüber gesprochen werden, wie können wir produktiv mehrwertig in diesem Seminar jetzt künstliche Intelligenz anwenden. Denn eins ist auch klar, dass jeder Studierende, egal in welchem Fachbereich, die absolviert wird, mit künstlichen Intelligenztechnologien in der Berufswelt zu tun haben wird, weil sie einfach effektiv sind, produktiv sind, und die Dose der Pandora ist nun mal offen. Wir können sie nicht mehr schließen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Also KI als die Dose der Pandora, die wir geöffnet haben, die wir nicht mehr schließen können. Außerdem die Prognose des Endes der Buchkultur. Spannende Einblicke, ein bisschen dystopisch, ein bisschen utopisch zugleich. Ich danke dir, Stefan, dass du heute hier warst. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr weiter kritisch hinterfragt und konstruktiv nutzt, was ihr hier hört und wir weiterhin komplexe Debatten und auch Inhalte auf Wissenschaftskommunikation auf das Wesentliche reduzieren dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich auch.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.